Typ. Jesaja 51. Hört auf mich, ihr, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, ihr, die ihr den Herrn sucht. Seht auf den Felsen, aus dem ihr gehauen und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Seht auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn als Einzeln habe ich ihn berufen und ihn gesegnet und gemehrt. Im ersten Vers, was ganz wichtig ist, eigentlich das, worauf es eine Zusammenfassung von dem, was Gott eigentlich will von seinem Volk. Und genau das, was das Volk ihm halt nicht bereit war zu geben. Ne? Hört auf mich. Ne? Um Gott zu hören, muss ich erstmal ein Herz haben, das hören will und die Bereitschaft, zu ihm zu kommen. Ne? Muss mit Fragen zu ihm gehen, so muss offen sein. So, ne? Und ich merke das im Gebet. Mein Gebetsleben ist dann erfüllt und voll und reichlich, wenn ich mit meinem ganzen Herzen vor ihm komme ins Gebet und hören will. Ne? So, wenn ich wirklich bereit bin und willig bin, was empfangen zu wollen. So, ne? Und oft ist es so, dass ich merke, ich brauche was und dann gehe ich ins Gebet, aber da ist nicht dieses Wollen, ne? Dahinter, sondern eher dieses Müssen, ne? Diese Not, die ich merke in mir und ich muss zu Gott kommen, also komme ich. Ne? Aber ganz anders ist es, wenn ich mit freiem Herzen zu ihm gehe, einfach aus Leidenschaft und Liebe, weil ich weiß, wer er ist und weiß, dass ich ihn brauche. Wenn ich vor ihm komme und das ist mein innigster Wunsch zu hören, dann ist er lebendig und dann ist er da und dann kann er auch reden. Warum? Weil mein Herz offen ist, meine Ohren offen sind, meine geistlichen Augen offen sind. Ne? Das ist unser Herz. Sind wir, die entscheiden, wie geistlich unser Tag ist. Das ist unsere Einstellung, wie wir lieben, so die alles entscheidet. So, Gott ist da und er ruft uns zu, jeden Tag, ich bin hier, komm zu mir. So wie Jesus gesagt hat, ich bin auf all deinen Wegen, auf jeden Schritt, den ich gehe. Also ich bin immer da, immer an deiner Seite, ich lasse dich nicht allein. Also der Wille Gottes ist da. Also kommst du auf unserem Willen an und Gott versucht hier seine Kinder, sein Volk zu ermutigen und zu erbauen und zu ihm zu führen und Hoffnung zu geben und Stärke, weil er jetzt prophetisch von der Zeit redet, wo sie in Gefangenschaft sind, in Babylon. So, und er sagt, hört auf mich, ihr dir der Gerechtigkeit nachjagt. Und doch da, wenn ich kann entweder die Gerechtigkeit wollen und danach streben nach Gerechtigkeit, ne? Was wichtig ist, aber dann kann es auch oft dabei bleiben, ne? Weil ich merke, oh, die Gerechtigkeit ist viel zu weit weg, ist zu anstrengend. Ne? Also vergesse ich Stück für Stück, dass ich eigentlich nach Gerechtigkeit mich sehne. Ne? Und Gerechtigkeit ist für mich alles erfüllt in Jesus Christus. Ne? Wenn ich mich sehne nach ihm, nach meinem Herrn und in ihm gefunden bin, dann ist die Gerechtigkeit vor meinen Augen und ich ist gar nicht möglich, das Ungerechte zu wollen oder ungerecht zu entscheiden oder das Ungerechte zu mögen in dem Moment. Ja? Wenn Jesus für uns leibhaftig und lebendig hier ist, an einem Tisch mit uns, würden wir nicht gleichzeitig das tun, wofür wir sonst immer Buße tun. Ne? Ist ja klar. Das machen wir auch nicht untereinander, ne? Unser Fleisch ausleben, sondern eher im Geheimen dann, ne? Wenn wir allein sind. So ein faul sein, uns gehen lassen oder sonst irgendwas. Jeder hat so sein Ding. Ne? Das würden wir aber nie machen untereinander. Warum? Weil es auch nicht unser Wille ist, unser Fleisch zu zeigen, sondern diese neue Schöpfung, ne? diesen Geist. Und untereinander fällt es viel leichter. Deswegen sagt Gott auch, wer mir gefallen will, der muss glauben, dass ich bin. Und je mehr wir mit Gott gehen, je mehr Gottesfurcht wir bekommen, desto realistischer und realer wird Gott. Ne? Du kannst es merken bei denen, die sehr lang und sehr viel mit Gott schon durchgemacht haben, für die ist Gott so leibhaftig da, auch wenn sie ihn nicht sehen, ne, es ist kein unsichtbarer Gott, ne, sondern er ist immer da und präsent und deswegen fällt es leichter, nicht zu fallen, fällt es leichter, im Heiligen Geist zu leben, fällt es leichter, diesen guten Wandel zu haben. Ne? Wenn man drüber nachdenkt, dann ist es das, wohin der Geist uns auch führt. Ne? Immer mehr den Blick nach oben auf ihn zu richten, immer mehr zu sehen und zu erkennen, wer Gott ist. Dadurch immer gottesfürchtiger werden. Ne? Und je realer Gott in meinem Leben ist, desto weniger tue ich gegen seinen Willen. Ist ganz logisch. Ne? Hört auf mich, die ihr nach Gerechtigkeit jagt. Nachjagt. Ne? Das ist halt so, es ist mehr als ein Streben. Gott spricht jetzt den Leuten, die sich nicht zufrieden geben damit, ich habe es versucht und bin gescheitert. Ja. Sondern Gott redet hier zu denen, die danach jagen. Und wenn ich jage, dann habe ich ein Ziel, ne? So ein, dann pirsche ich mich ran. Dann sitze ich auch mal da und warte im Gebüsch. Ne? Und wenn ich meine Beute sehe, die ich jage, dann warte ich den richtigen Moment ab und dann ergreife ich die Chance, ne? Mit allem, was dahinter ist. Und wenn es abhaut, renne ich hinterher, ne? Und so sagt Gott, wenn ihr so hinter mir herjagt, wenn das eure Beute ist, ne? Die Beute des Tages, mit mir Gemeinschaft zu haben, so, dann werdet ihr mich hören, ne? Dann ist so logisch, dass ihr meine Stimme hört. Euer Herz ist entscheidend. Und wenn ich Buße tun muss, dann oft nicht wegen irgendwelcher Sünde oder so oder irgendwelchen fleischlichen Gelüsten oder Krams, sondern die meiste Buße, die ich glaube ich tue, ist, dass ich zu wenig Gott nachgejagt bin, zu wenig mich bemüht habe, so ihn vergessen habe manchmal. Ne? So, ihr, die ihr den Herrn sucht. Ne? Und das ist es. Das ist alles, was Jesus gesagt hat. Bleib in mir, dann bleibe ich in euch und ihr werdet Frucht tragen. Und manchmal oder oft oder meistens muss ich den Herrn suchen in meinem Alltag. Ich muss den Herrn suchen im Wort, ich muss den Herrn suchen im Gebet. Und manchmal auch in meinen Nöten, Ängsten oder meiner geistlichen Trockenheit, wenn ich durch so eine Phase gehe. Aber das ist eben, wer sucht, hat Jesus versprochen, der findet mich. Wer zu mir kommt und fragt, der wird Antworten bekommen. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Seht auf den Felsen. Und wir wissen, wer der Fels ist. Jesus. So, schau auf Jesus. Schau nach oben, alles wird erfüllt. Aus dem ihr gehauen. Und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Und ich finde es so schön, weil Gott redet hier prophetisch, geht es hier um Messias, ne? So, der kommen wird. So, und das hat er doch gemacht, oder? Wir sind gehauen. Aus diesen Felsen. Ne? Wir tragen ihn jetzt, seine Gerechtigkeit, seine Herrlichkeit. So, wir stehen fest in ihm gegründet. So, er wird nicht weichen von uns, sondern er zieht uns zu uns, wenn wir von ihm weichen. Ne? Bei ihm sind wir sicher. Da kann der Feind kommen, da kann Stürme toben und selbst in der, wie wir es vorhin gesungen haben, selbst wenn so scheint, als ob es keinen Sieg gibt. Ne? Wir wissen, wer Gott ist und wie treu er ist, so, dass er uns nicht betrügt. Ne? So, und von daher können wir trotzdem, selbst in der Hoffnungslosigkeit oder aussichtslosen Situation, können wir trotzdem sagen, da kommt Sieg. Das weiß ich, weil ich weiß, wer du bist. Ne? So, es gibt immer einen Weg bei dir. Und nicht nur das, sondern Jesus hat uns, ist auch dieser Brunnenschacht, ne, aus dem wir gegraben sind. Wo er gesagt hat, in euch setze ich dieses Wasser des ewigen Lebens. Aus euch, ihr seid der Brunnen. Aus euch werde ich dieses lebendige Wasser ausströmen lassen. Gott ist der, der das gegraben hat in uns. Und ich finde es so schön, weil wir sind alle kleine Jesusse und ja, auch wenn du weiblich bist. Ich wollte gerade von weiblich Form sagen, oder so Quatsch. So. Aber wir sind alle so eine Mini-Form von Jesus. Ne? Er war der Erste, der Neugeburt. Und jetzt sind wir da. Die nach ihm kommen. Eine neue Schöpfung. So, und wir spiegeln seinen Charakter wieder. Ne? Und der Vater ist hier und er sagt, schaut doch von Anfang an, ich habe eine Person habe ich berufen. Mit einer Person habe ich angefangen. Guck, was passiert ist. Ne? Und das ist schön, weil wenn ich mich allein fühle, was ich mir auch durch meinen Dienst hier als Pastor, und das ist automatisch so, da vereinsamt man, ne? Und da, aber es ist auch in meinem Alltag oft Situationen, wo ich mich allein fühle, obwohl ich Freunde habe und euch habe oder sonst was, meine Frau und meine Kinder, aber trotzdem, ne, diese innere Einsamkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne es zu Genüge, ne? wo du das Gefühl hast, du stehst mit allem allein da, ne? Und für mich alleine ist mein Leben einfach zu viel. Ich kann das gar nicht alles ergreifen. Für mich wird es dann einfach zu hoch, die Mauer, ne? Aber das ist eben das Schöne, ne? Wie es in Sprüchen oder nee, in Psalmen steht, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, ne? Weißt du, halte ich fest an Gott und der kommt da drüber. Und auf einmal hat man einen Blick von oben wieder. Gott braucht nicht viele. Und oft in der Geschichte, wenn wir hier so durchlesen, war oft nur ein einzigster Mensch da, der wirklich Gott nachgejagt ist. Wirklich ihn gesucht hat, wirklich ihn hören wollte. Und dann auch nicht nur das, sondern der auch seinen Willen halt getan hat. Ne? Und trotzdem hat Gott solche Riesenwunder getan. Vers 3. Denn der Herr tröstet Zion. Er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüsten wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Freude und Wonne oder Jubel, Jauchzen, Danklied und Lobgesang wird darin gefunden werden. Und ich meine, die sehen das jetzt noch nicht, ne? Also er spricht hier zu denen in der Gefangenschaft, als Sklaven, ne? Als Unterdrückte, noch nicht mal als Volk mehr, ne? Ohne Heimat, ohne Stadt, ohne alles, ohne Tempel, ohne Gottesdienst, ohne die eigene Identität, die verschwindet immer mehr, weil diese heidnischen Götzen und Rituale und Dings und von Generation zu Generation wird es weniger, ne? Und ich meine, aber trotzdem sind da noch Einzelne, die halten fest, ne, dieser kleine Überrest, den Gott so beschützt und bewahrt, wo er seine Hand drüber hält. Ich muss heute so drüber nachdenken, stimmt nur indirekt, ne, also keine neue Lehre oder so, aber stimmt zum Teil auch, ne. Da, wo Gott er hat ja von Segen und Fluch geredet, ne. Segen für die, die ihm nachjagen, die ihn suchen, die ihn fragen, die sich abhängig machen von ihm als Schöpfer und ihm vertrauen, ne. Die Gerechtigkeit nachjagen, ihm nachjagen. Die sich von ihm speisen lassen und trösten lassen, wie er hier gesagt hat. Ne? Und leiten lassen. Das sind die, denen er Segen verspricht. Ne? Warum? Weil sie so brav sind? Naja. Ne? Nicht, weil sie so gut sind und weil sie sich brave Volk Gottes ist, sondern einfach nur, weil sie bei Gott sind. Ne? Je mehr ich mich Berge bei ihm, je mehr ich ihn suche, je mehr ich mich ausstrecke und Zeit bei ihm verbringe, je näher ich ihm bin, desto mehr kann er mich segnen. Ne? Je weiter ich aber von seiner Hand, von seiner schützenden weggehe, desto weniger Segen kann er mir geben. Weil es einfach so ist, ohne Gott ist der Fluch da. Ne? Ohne Gott kam die Sünde und die Sünde ist der Fluch, die zum Tode führt. Und dieser Tod ist, dass wir keine Gemeinschaft mit Gott haben dürfen, können. Das ist der Fluch. Das war der Fluch, den auch Jesus am Kreuz getragen hat. Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Das ist der Fluch, den die Sünde gebracht hat. Die Entscheidung gegen Gott. Ein Leben ohne Gott. Und das ist schön, weil der Segen, den er verspricht, ist die Gemeinschaft mit ihm. Und der Fluch wird aufgelöst. Von daher fühlst du dich wenig gesegnet in deinem Leben, dann such ihn noch mehr. Vielleicht liegt es daran, dass du ein bisschen zu weit von seinem Schatten weg bist, von seiner Hand. Gott möchte uns segnen. Er sagt, mir tun die gefallen, die glauben, dass ich bin und dass ich denen was Gutes tue, die mich suchen. Gott will uns segnen, das ist sein Herz, das ist sein Versprechen, das ist sein Charakter, das ist so. Dafür hat er uns gemacht, um uns zu segnen. Er hat uns alles gegeben. Er hat was Wunderschönes getan. Er hätte auch sich nur die halbe Mühe machen können, uns auf den Mond hinsetzen und dann irgendwelche Kiemen, dass wir die Luft da atmen können. Ne? Hat aber nicht. Er hat alles so bunt gemacht, so voll und so wunderschön, so viele Klänge, Gefühle, so viele Gerüche und Geschmäcker. Ne? Gott hat alles so verendet getan. So eine Harmonie. Und dann hat er uns nicht nur in Eden reingesetzt, nee, er hat uns sogar nochmal speziell einen Garten gemacht, in Eden. Ne? Den Garten Eden. Und ich freue mich darauf, diesen neuen Garten Eden zu sehen, ne? Dieses zweite Eden, von dem die Offenbarung redet, wo Jesus jetzt schon dran baut, ne? Diese neue Welt, diese neue Himmel, neue Erde, wo alles wieder in Harmonie ist, wo wo nichts ist, was jemanden wehtut oder verletzt oder traurig macht. Dafür sind wir gemacht und da möchte uns Gott auch geistlich jetzt schon reinbringen und das muss man für sich akzeptieren und verstehen, dass das zwar unser Fleisch nach uns anhängt, aber wir müssen nicht mehr in dem Fleisch sein, denn wir sind eine neue Kreatur. An uns liegt's. Und es ist so einfach, einfacher geht's nicht. Ich muss Gott suchen und wollen. Ihm ganz nahe sein und hören. Und ich bin mir sicher, wer da Buße tut und wer da sagt, Herr, ich bin dir noch nicht so nah, wie ich es möchte, ne, was ich jeden Tag, glaube ich, bete, räum raus und mach's sauber und komm, nimm mehr Platz ein in meinem Leben. Ich will dich noch mehr haben. Weil ich merke, dass es mir gut tut. An denen kann Gott bauen und machen und formen und ihn verändern in Jesus. Ne? Aber wir müssen das wollen. Der Herr zwingt niemanden und auch dafür liebe ich ihn. Und er sagt hier, guckt, ihr, die ihr in Trümmern sitzt und in der Wüste, wenn ihr bei mir ruht und wenn ihr zu mir kommt, auch in eurem Elend gerade oder in euren Fragezeichen oder in eurer Not, wenn ihr bei mir Sitzplatz findet, dann kriegt ihr Trost und dann wird die Wüste wie Eden. Und nicht nur das, es wird ein Garten des Herrn, wo wir eingefroppt sind, sagte, ne? Wir sind rausgenommen aus dieser sündigen Welt, aus diesem verlorenen und eingefroppt wieder in seinen Garten. Und jeder von uns ist eine Pflanze, nimmt Gott als Bild, ne? Und er hegt uns und er pflegt uns. Er guckt uns jeden Tag an, jedes Blatt dreht er um, sagt er, und nimmt die schlechten Blätter weg. Schneidet die schlechten Früchte ab, so damit die guten Früchte noch größer und saftiger werden. Ja, wir sind gepflanzt wie Bäume an Wasserbächen. Nicht in das Grün steht da. Nee, das ist mein Lied. Aber Grün, das heilt. Früchte, gute Früchte, die satt machen. Früchte der Gerechtigkeit, des Heiligen Geistes. Sind wir jetzt in Gott. Auch wenn wir uns nicht so vorkommen, dann liegt es nur daran, dass wir zu sehr auf uns gucken und zu wenig auf Gott. Man muss sich auch eingestehen, dass man eine neue Schöpfung ist und das ist wichtig. Jesus nennt uns nicht mehr Sünder, Jesus nennt uns Heilige. Und auch das muss ich mir eingestehen und mir immer wieder sagen, auch wenn ich es anscheinend liebe, mich als Sünder zu sehen, aber je mehr ich auf meine Schwachheiten gucke, desto schwächer werde ich. Ne? So je mehr ich aber von meinen Schwachheiten ablasse und auf meine Stärke gucke, auf Jesus, desto stärker werde ich. Das ist einfach so ein Denken. Und Satan kommt oft und versucht unseren Blick zu wenden auf uns. Ne? Auch wenn wir das Gefühl haben, das ist ein heiliger Blick, aber es ist es nicht. Ne? Jesus hat uns genau das Gegenteil gelehrt. Er hat gesagt, nein, wendet euch davon ab, schaut nicht nach hinten. Schaut auf mich, schaut nach oben, schaut auf das Ziel, damit ihr Energie und Kraft habt. Und ich kenne diese geistlichen Zeiten, wo mir das nicht schwerfällt, auf Jesus zu gucken und ich renne wie ein Bulle, ne, der rot sieht. Voller Leidenschaft und Inbrunst und Power. Und das sind die Zeiten, wo Freude da ist, ne, und Wonne, Jauchzen. Zeiten, wo ich beflügelt bin. Ne, Zeiten, wo einfach alles okay ist, selbst wenn alles gerade Mist ist. Ne. Trotzdem ist alles in Ordnung. Du gehst einfach voller Freude dadurch. Wo Danklied da ist. Wo ich jeden Tag und in jeder Situation irgendwie auch im Leid erkenne, Gott ist hier. Und ich kann ihm danken dafür, ne, dass er mich hier jetzt durchträgt. Einfach zu sehen, was man hat. Ne. Wo Lobgesang da ist. In meinem Herzen. Ich nicht zu meiner Seele sage, Seele, lobe den Herrn doch mal wieder. Ne. Erinnere dich doch mal dran, was er Gutes getan hat. Ne. Sondern wo meine Seele einfach lobt, ihm die Ehre gibt. Das ist Lobpreis. Wahrer Lobpreis ist, dass man erkennt, dass Gott uns hält und alles tut und man gibt ihm einfach nur die Ehre dafür. Das ist das, wo Gott uns wieder reinbringt und das durch Jesus Christus, durch unseren Felsen. Das ist schön, weil Gott das hier auch zu seinem Volk sagt, obwohl sie gerade noch in der Bestrafung leben, was keine Bestrafung ist, sondern eher eine Konsequenz ihrer Sünde. Es ist eine Konsequenz aus ihrem Herzen. Das war ihre Entscheidung, wenn du so willst, in die Verbannung zu gehen, weil Gott hat ihnen über Jahrzehnte immer wieder Menschen geschickt, die gesagt hat, wo er gesagt hat, kommt wieder zu mir und werft das weg, vertraut doch mir. Das wird euch zugrunde richten und wird euch noch mehr entfernen von mir. Ja. Und hätte Gott nicht eingegriffen, haben wir auch gesehen schon, gäbe es keine Juden mehr. Schon lange nicht, seit Jahrtausenden nicht. Sein Volk wäre komplett von Jahwe weg. Ja. Aber er kam und er hat gehalten, er hat beschützt, weil er das nicht zulassen konnte. Ja. Gott bricht seinen Bund nicht. Vers 4, so achtet nun auf mich, mein Volk, und ihr, meine Leute. Leiht mir eure Ohren, denn ein Gesetz wird von mir ausgehen, und mein Recht will ich zum Licht der Völker aufrichten. Das ist Jesus, ganz klar. Jesus ist das Gesetz. Er ist das Wort, und er hat sich selbst erfüllt. Er ist die Liebe, und die Liebe erfüllt alles. Und wenn du guckst, wir wissen jetzt mehr, ne, worum es hier geht, so, wussten die nicht. So, aber wenn ich das sehe, dann sage ich nur, danke Herr. Ja. Dass du nicht sagst, wir mussten die Gerechtigkeit bringen. Ja. Sondern du. Und du bringst das Licht. Ja. Meine Gerechtigkeit ist nahe. Meine Rettung zieht aus. Und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich werden die Inseln hoffen. Das sind wir, die Heiden. Und auf meinen Arm werden sie warten. Erhebt eure Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten. Das ist das, was Jesus meinte. Und was Paulus uns immer wieder zuruft, so, weil er so nah an Jesus war und erkannt hat, worum es wirklich geht. Wenn wir nach oben schauen zum Himmel, kriegen wir eine andere Perspektive. Wenn wir auf dieses Ewige gucken, auf dieses Zeitlose, auf dieses nicht vergängliche, auf dieses über allen Stehenden, was einfach da ist und gut, was so unverändert ist. Ne? Nicht so wie hier. Hier verändert sich ständig alles. Du hast dein Leben hier überhaupt nicht im Griff. Ne? Du musst nehmen, was kommt. Und das so gut, wie es geht. So. Aber wenn wir auf Jesus gucken, der unveränderlich ist, so, dann ist immer eine Konstante da, egal was für ein Chaos hier unten herrscht. Ne? Wir wissen erst immer gleich, und das ist ein Halt, das ist eine Stärke. Und das Schöne ist, wenn wir nach oben gucken, kriegen wir diese Perspektive hier. Wir gucken auf einmal nach unten, auf die Erde, auf unsere Probleme, auf das, was drunten ist. Wir kriegen einen viel weiteren Blick. Und wenn du das kennst, so, hier unten stehst du und das Haus kommt mir so riesengroß vor. Ne? So, aber gucke ich nur von einem höheren Haus irgendwo, das gar nicht so weit weg ist, da wirkt das Haus viel kleiner. Ne? Wenn du von oben drauf guckst. So. Und so ist es mit allem. So, unsere Probleme, wenn wir davor stehen, sehen aus wie Goliath. Aber wenn Gott uns hochnimmt und wir auf ihn gucken und dann von ihm einen neuen Blick kriegen, seinen Blick, weil wir hören, was er sagt, weil wir uns vor ihm hinlegen und vor ihm uns ausweinen und ihm alles geben, so, weißt du, dann gibt er uns einen neuen Blick auf die Sache. Ne? Und auf einmal guckt man nach unten und es wirkt kleiner. Einfach nur, weil Gott so groß ist. Ne? Das wollte uns, denke ich, auch sagen mit dieser Geschichte, wo die Kundschafter rausgehen, ne? Um das verheißene Land eigentlich einzunehmen, aber die trauen sich nicht und kundschaften es aus, ne? Weil sie nicht Gott vertrauen. Weil Gott hat ja gesagt, nehmt das Land, es gehört euch. Aber sie vertrauen nicht, weil sie Gott noch nicht so kennen, ne? Und Gott nimmt sie nicht krumm. So, aber sie gehen und sie kundschaften aus, ganz vorsichtig, ganz leise, im Versteckten, ne? Nicht mutig oder stark, mit der Gewissheit, ja, das gehört alles uns, sondern ganz leise, voller Angst und Furcht. So. Und sie kommen zurück und sie sehen einfach nur große Probleme, große Riesen. Und das ist so schön, weil da dieser andere Typ ist, der Josua? Was? Josua, ne? Ja. So, ne, der kommt zurück und Kaleb, ne, und die sehen einen großen Gott und irgendwie kleine Riesen. Ne, so, die kommen da raus und weil ihr Gott so stark ist, weil sie so vertrauen und sagen, ja, gehört uns. So, ne. Also, das ist so schön. So, wir könnten so jeden Tag in diese Kraft leben. Ne. Und ich weiß nicht warum, aber dieses alte, obwohl es sich schon so oft gezeigt und bewiesen hat, so dass es mich nur betrügt, mich belügt, mir eigentlich nur Schmerz bringt und mich traurig macht, mir alle Freude nimmt, dass es mehr glitzert, als dass es wertvoll ist, hat sich so oft schon bewiesen, und trotzdem gebe ich mich dem immer wieder hin, ne? Diesem falschen Vertrauen, diesen falschen Göttern, diesen falschen, ja, Anschein von Kraft, Stärke und Unterhaltung und Spaß. Ne? Gott möchte uns auch weiser machen, sodass wir mehr und mehr seine Größe erfahren. Ne? Der Anfang aller Weisheit und auch die Summe aller Weisheit, Gottesfurcht. Vor Blick zu haben, wie groß Gott ist. Ne? Wo waren wir denn? Leiht mir mein Ohr, ich will euch Licht sein, Vers 5. Meine Gerechtigkeit ist nahe, meine Rettung zieht aus, und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich werden die Inseln hoffen, und auf meinen Arm werden sie warten. Erhebt eure Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten. Denn die Himmel werden vergehen wie ein Rauch und die Erde wie ein Kleid zerfallen, und ihre Einwohner werden auf dieselbe Weise umkommen. Aber mein Heil wird ewig bleiben und meine Gerechtigkeit nicht zugrunde gehen. Ne? Wisst ihr, Gott macht einen neuen Himmel, neue Erde. Hört auf mich, ihr, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, das mein Gesetz im Herzen trägt. Fürchtet euch nicht vor den Schmähungen der Menschen und entsetzt euch nicht vor ihren Lasten. Hört auf mich. Ist noch so ein Zusatz von dem, was er vorhin gesagt hat, im Vers 1. Weil was nützt es mir, wenn ich mit ganzem Herzen suche, und was nützt es mir, wenn ich alles höre, was Gott für mich hat, aber dann nicht gehorche? Das nützt mir nichts. All meine Bemühungen waren dann umsonst. Und vielleicht kennt ihr das, du gehst rein ins Gebet und du betest inbrünstig und dann gibt Gott dir auch was und redet zu dir und dann gehst du raus mit dem Gebet, aber du selber hast dich nicht gedreht, sondern du machst einfach weiter. Du kommst zu Gott ins Gebet und du bekennst und sagst, ja, ich weiß, dass das dein Wille ist. Amen. Und unverändert machst du weiter. Ne? Das war nichtig dann, überhaupt zu Gott zu kommen. Weil da kann Gott seinen Segen nicht geben. Ne? Wir müssen zu Gott kommen, weil wir wissen, wer er ist. Und wenn wir dann hören, was er ist und wie er ist und wie er uns haben möchte, wo er uns hinleitet und was für uns wichtig ist, weil er uns beschützen will und segnen will, weil wir das glauben, dass was er will, uns zum Guten dient. Auch wenn es für uns gerade Verlust scheint, ne, dann müssen wir auch umdrehen und dann müssen wir auch diesen Weg gehen und sagen, dann ist das mein Segen und den Segen will ich empfangen und nicht wegschmeißen. Also tue ich das, was du sagst. Ne. Wer Veränderungen haben will, der darf nicht nur Reue zeigen, sondern muss Buße tun. Der darf nicht nur Schmerzen im Herzen haben und sich selbst beklagen und bejammern und alles bejahen, was Gott sagt, sondern da musst du noch umdrehen und es nicht mehr tun oder es besser machen. Ne? Gott möchte jeden von uns, und das macht er jeden Tag, korrigieren. Und der Geist redet den ganzen Tag zu uns, auch wenn wir es nicht mitkriegen. Ne? Aber wir sind die, die immer noch sich entscheiden dürfen, ob ich mich korrigieren lassen will. Ne? Will ich Veränderungen haben in meinem Leben, dann nehme ich Gottes Korrektur an. Ne? Und seine Leitung, sein Trost. Hört auf mich. Fürchtet euch nicht vor den Schmähungen der Menschen. Entsetzt euch nicht vor ihrem Lästern. Denn die Motte wird sie fressen wie ein Kleid. Die Schabe wird sie fressen wie Wolle. Aber meine Gerechtigkeit wird ewig bleiben und mein Heil von Geschlecht zu Geschlecht. Wach auf! Wach auf! Zieh Stärke an, du Arm des Herrn! Erwache, wie in den Tagen der Vorzeit und bei den Geschlechtern der Urzeit. Bist du nicht der, welcher Rahab zerschmettert und den Drachen durchbohrt hat? Bist du nicht der, welcher das Meer, die Wasser, die große Flut trockengelegt und die Tiefen des Meeres zu einem Weg gemacht hat, damit die Erlösten durchziehen könnten? So werden die Erlösten des Herrn zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen, und ewige Freude wird über ihr Haupt sein. Freude und Wonne werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen, das wird entfliehen. Ich bin es, der euch tröstet. Wer bist aber du, dass du dich vor dem sterblichen Menschen fürchtest, vor dem Menschenkind, das wie Gras dahin gegeben wird. Und dass du den Herrn vergisst, der dich gemacht hat, der den Himmel ausspannt und die Erde gegründet hat. Hier ist um Menschenfurcht, ne? Hat man jetzt am Sonntag erst gesehen, wo die Pharisäer und Sadduzäer und die Herodianer, die sich nicht antworten, auf Jesus seine Ja-Nein-Frage zu antworten, ne? Sondern weil sie Angst haben vor Menschen, was die Menschen sagen, ne? Und von ihnen dann halten, aber dass sie zu Jesus kommen und sagen, ja du, Meister, ne? Der du die Worte der Wahrheit sprichst, der du nicht die Person ansiehst, ne? Und da können wir auch viel sehen. Und für mich ist das so ein Punkt, wo ich immer noch zu kämpfen habe, aber was um einiges besser geworden ist schon, ne? Diese Menschenfurcht. Diese Furcht davor zu versagen. So diese Furcht davor nicht zu gefallen. Diese Furcht davor, dass man mich schmäht oder schlecht über mich redet. Ne? Diese Furcht davor, in den Augen nicht zu sein. Ne? Aber Gott sagt, warum hast du denn Angst vor den Menschen, was sie denken, ob sie dich schmähen, ob sie schlecht über dich reden, ob sie lästern über dich, ne? Warum ist dir das so wichtig? Ich bin es, der euch tröstet. Wer aber bist du, dass du dich vor dem sterblichen Menschen fürchtest? Interessante Frage, finde ich. Ich bin es doch, der dich tröstet, der dich leitet, der dich beschützt, der alles macht und einen Plan hat und der auch entscheidet, wie weit irgendwelche Lästerei was für einen Einfluss hat. Aber wer bist denn du, dass du dich fürchtest vor den Menschen? Ja, wer bin ich? Und das ist eine gute Frage. Ne? Ich weiß, Gott weiß, wer er ist und er weiß auch, wer ich bin, aber ich muss erst erfahren, wer ich bin. Ne? Weil ich bin in meinen Augen viel wichtiger und größer, als es mir gut tut. Oft. Sonst hätte ich auch keine Menschenfurcht. Ne? Deswegen sagt Jesus, du musst kleiner werden. Komm zu mir, du wirst erkennen, wer du bist. Und ich werde dich demütig machen. Dir ein sanftes Herz geben. Ne? Fürchte dich nicht, sondern sei stark und mutig. Und wach auf, stärke dich am Arm des Herrn. Vers 13. Und dass du den Herrn vergisst. Und das ist doch so, oder? Wenn ich Furcht habe von Menschen, zum Beispiel hier, keine Ahnung, ich habe jetzt kein Beispiel, wo ich mich gefürchtet habe, das Evangelium zu sagen, aber wurde mich geschämt. War bestimmt schon mal was. Aber wo du halt da stehst und du musst Evangelium oder musst Stellung beziehen, ne, und du hast Angst, dass du deswegen Minus machst. Ne? Kann ja auch Job sein oder sonst was. Freunde, die das total lächerlich finden oder eine neue Wohnung oder was auch immer. Ne? Ist ja egal, aber es gibt ja so viele Situationen, aber wo du merkst, am liebsten wollte ich jetzt gar nicht sagen. Obwohl du weißt, aber du musst jetzt Stellung beziehen. Ne? Und entweder sagst du nichts, was nicht gut ist, weil du ja eigentlich Stellung beziehen musst, aus Menschenfurcht, oder du sagst nur die Hälfte, weil du so oft drumherum kommst. Ne? Oder du stehst zu dem, was du liebst und wovon du überzeugt bist. Und wir haben ja die mächtigste und schönste Nachricht überhaupt, die ein Mensch einen anderen geben kann. Es gibt Chancen und eine Erlösung. Es gibt eine Gemeinschaft mit einem Schöpfer. Ich bin es, der euch tröstet. Du hast mich vergessen. Und ich merke das. Und das ist ein guter Blick von Gott. Ne? Wenn ich merke, ich habe Menschen Furcht, dann Furcht ist nicht in der Liebe. Ne? Dann bin ich nicht in der Liebe. Das heißt, ich bin nicht in Gott, sagt Johannes im ersten Johannesbrief. Ne? Dann ist die Liebe gerade nicht in mir. Und das heißt, ich habe vergessen, wer Gott ist. Ne? In dem Moment. Aber Gott sagt, wach auf. Wach auf und leb das Leben, das ich dir gebe hier. Ein volles Leben, ein reiches Leben und ein gutes Leben. Und wenn es Die Nutzung geht, Spaß zu haben oder mit netten Leuten Unterhaltung zu haben, so, ob es nun mit mir ist oder ohne mich, so ein, wenn es dein Ding ist, reich zu werden oder dieses Bild von perfekte Familie Krams, ne? Egal, was du dir wünschst, wenn da deine Leidenschaft und dein Herz ist, das dein Schatz ist, dann hast du mich vergessen und dann kann ich dir nicht das geben, was ich eigentlich dir geben kann. Und ich glaube, wir haben verpassen eine Menge Segen. Nicht, dass Gott das nicht alles im Griff hat, aber ich denke schon, dass er uns einiges mehr geben möchte. Das, was wir gerade haben. Vers 13. Und dass du den Herrn vergisst, der dich gemacht hat, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet. So groß und so mächtig bin ich. Und alle Zeit, den ganzen Tag, fürchtest du dich vor den Grimm des Betrügers, wenn er sich rüstet, um zu verderben. Ja. Und kenne ich doch auch nur diese Feinde. Ne? Es sind nicht immer nur Menschen, wo ich mir verkneifen muss, so ein, oder wo man zu kämpfen hat, so Stellung zu beziehen, dass man anders denkt oder anders ist sogar, sondern auch diese Feinde, diese Goliaths in unserem Alltag, oder? Und manchmal ist dieser Goliath ich. So mein Fleisch, das ist mein altes Ich. Ne? So diese Angst davor oder dieser endliche Blick, so diese Perspektive. Es gibt einen Anfang und ein Ende. Und ein Zwischendrin. Es gibt, alles muss Sinn haben, alles muss erfassbar sein, mit meinem Verstand oder mit meinem Handy. So, ne? Wo ich dann denke, vom Gefühl her, das wird nie besser, das bleibt jetzt noch ewig so. Oder das ist viel zu schwer für mich. So, ne? Oder wer weiß, ob es noch gut ausgeht oder sonst irgendwas. Ne? So ein, weißt du, das ist dieser Goliath, der sich brüstet vor mir, ne? Und aufstellt und schreit und mein Gott und meinen Glauben verlästert. Ne? So ein, oh Gott, ruft da auch zu uns. So ein, fürchte dich nicht. So ein, das sind ganz, ganz kleine Dinge. So ein, das ist alles nichts in meinen Augen. Ja, und das, was für uns so schwer ist, diese Lasten, die wir echt nicht tragen können manchmal, so, die sind für Gott nichts. Das ist einfach nur ein Hauch, ein Witz. Ja, und ich war in so vielen Situationen schon, wo ich gebrochen war und auf dem Boden und im Nachhinein ist es auch für mich nichts. Und ich weiß gar nicht, warum mich das so fertig gemacht hat. Ja, so, es ist einfach nur lächerlich, wenn man nach oben guckt. Weil ihm dann klar wird, ja. Du hast alles gemacht, Himmel, Erde und Menschen und du hast eh alles im Überblick, so ein, ich meine, du trägst mich da locker durch, so, das ist überhaupt nichts, ne? So ein, das ist das, wo Gott uns haben möchte, der Platz, wo er uns hinleitet und hinführt, ne? Danke. Der in Ketten gekrümmte wird schnell losgemacht, damit er nicht umkommt in der Grube. Noch an Brotmangel leidet. Ich bin ja der Herr, dein Gott, der das Meer aufwühlt, dass seine Wellen brausen. Herr der Herrscher ist sein Name. Hat Jesus sich auch betitelt. So in der Offenbarung. Im Evangelium weiß ich nicht. So. Ich bin der Herr. Ich bin dein Gott. Ich bin nicht ein Gott. Ich bin nicht sein Gott, ich bin dein Gott. Hab keine Angst. Dir wird nichts mangeln. Du wirst gesättigt sein. Deine Ketten werden gesprengt. Du wirst erlöst und frei sein. So. Ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt und dich mit dem Schatten meiner Hand bedeckt, um den Himmel auszuspannen und die Erde zu gründen und zu Zion zu sagen, du ist mein Volk. Erwache, erwache, steh auf, Jerusalem, hat Jesus auch gesagt. Seid wachsam. So. Wir sind die Penner, die da sitzen, anfangen irgendwie was Gerechtes zu tun und dabei annicken. Ne? Aber unser Herr ist da ganz anders. Und deswegen müssen wir auch da einfach auf ihn gucken und uns abhängig machen von ihm, weil er ist der, der in Gethsemane sitzt und wirklich kämpft. Wir sitzen da und wir bemühen uns. Herr, ich bitte dich um so, ne? Und er ist aber da und er schwitzt Blut, weil er so viel Leidenschaft und Ernst da drin hat. So ein, er kämpft hier die Kämpfe geistlich hinter uns, ne? So ein, er trägt uns hier durch. Und er ist der, der auch hier oben sitzt, gerade immer noch Fürbitte tut. Alle unsere Gebete zum Vater bringt und sie noch intensiver macht, ne? So ein, er ist der für uns kämpft. Er ist der uns hier durchträgt. Er ist der uns sieht. Er ist der dem Feind die Grenzen setzt und sagt nicht weiter. Er ist der zur Versuchung sagt nicht weiter und nicht mehr. Er sagt einfach stopp und alles stoppt. Das Meer tobt und er sagt Ruhe und es ist Ruhe. So. Ihm interessiert es nicht, was sich gegen ihn wehrt oder was gegen ihn stolziert oder ihn verlästert. So, ne? Selbst wenn alle aus der Hölle rauskommen würden und gegen ihn wettern und die ganze Natur und seine ganze Schöpfung protestiert, er sagt Ruhe und alles ist ruhig. So. Und das ist der Herr, dem wir nachfolgen, unser Gott. So. Erwache und steh auf. Hör auf zu pennen und hör auf, wieder zurückzufallen in dein altes Ich. So. Sondern steh auf. Und mach einen Schritt nach vorn. So. Erwache, erwache, steh auf, Jerusalem, die du von der Hand des Herrn den Becher seines Zorns getrunken hast, die du den Taumelkelch getrunken und ausgeschlürft hast. Ein Bild hier für die Gefangenschaft, Babel, Babylon. Ist der gleiche Kelch, den Jesus getrunken hat. Ist ein Taumelkelch. So. Herr, wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nein, Jesus hat ihn getrunken. Diesen Kelch des Zorns. Diesen Kelch des Gerichts. So. Denn da war niemand, der so leitete von allen Söhnen, die sie geboren hat, und niemand, der sie an der Hand führte, von allen Söhnen, die sie großgezogen hat. Dies beides ist dir begegnet. Aber wer bezeugt dir Teilnahme? Verheerung und Zerstörung, Hunger und Schwert. Ja, wie soll ich dich trösten? Deine Kinder sanken ohnmächtig hin. Sie lagen an allen Straßenecken wie eine Antilope im Netz und waren voll von dem grimmigen Zorn des Herrn und von den Schelten deines Gottes. Darum höre doch das, du Elende, die du trunken bist, aber nicht vom Wein. So spricht der Herr und dein Gott, der den Rechtsstreit für sein Volk führt. Siehe, ich will den Taumelbecher aus deiner Hand nehmen, den Kelch meines Grimms, dass du künftig nicht mehr daraus trinken musst. Und ich will ihn deinen Peinigern in die Hand geben, die zu deiner Seele gesprochen haben, bück dich, dass wir über dich wegschreiten können, so dass du deinen Rücken der Erde gleich machen musstest und wie eine Straße für die, die da drüber gingen. Ich werde dich befreien und ich werde dich wieder erhöhen und ich werde deine Feinde demütigen. So. Und ich bin froh, so läuft's. Jedes Mal, wenn ich ihm vertraue und zu ihm komme. Meine Peiniger, die oft auch einfach in mir sind, meine Gefühle oder sonst irgendwas, meine Ängste und Sorgen, sondern die mich dazu zwingen, am Boden zu gehen, die über mich hertrampeln, so das beschmutzen, was Jesus sauber gemacht hat. Es ist so schön, wenn ich vor Gott komme und mich demütige, so, dann stellt er das zurück. Er vergibt und er reinigt meine Füße und er stellt mich wieder hin. Er gibt mir wieder gutes Essen und gibt mir die Worte, die ich brauche und den Trost, den ich brauche. Er nimmt mich an der Hand und leitet mich auf rechten Wegen. So, und dann stehe ich über meinem Fleisch. Ja. Im Geistleben nennt man das auch. Ja. Sich ausstrecken nach dem Heiligen Geist, nach diesen Geistesgaben, nach diese Gemeinschaft mit Gott, aber nicht nur das, sondern auch aufzuwachen und dann auch aufzustehen und das auch einzusetzen, was man hat. Nicht zufrieden zu sein, damit einfach nur erlöst zu sein, sondern zu sagen, nee, mir reicht die Erlösung nicht, sondern ich möchte dich auch erfahren und ich möchte dich auch erleben und ich möchte auch ein Teil sein von dem, was du hier machst. Benutze mich und mach mich zu einem Werkzeug deiner Ehre her. Und ich kann es hier beobachten, seit wir als Gemeinde wieder mehr beten, passiert so viel, ne? Vom ersten Tag an. So. Aber das ist kein Wunder, sondern das ist das, was Gott versprochen hat. So. Kommt zu mir und kriegt ein Herz für andere. So. Und das ist mein Wille. Dafür bin ich gestorben und auferstanden. Und wer meinen Willen bittet, der wird es auch empfangen. Aber ihr müsst kommen und bitten. So. Ihr müsst kommen und wollen. So, ihr müsst kommen zu mir und mein Herz kriegen. So, dann seht ihr auch die Menschen als Verlorene an und sagt, wie nichtig ist eigentlich das, was ich, womit ich meine Zeit oder meine Leidenschaft verschwende. So. Herr, und ich danke dir dafür, dass du diesen Becher getrunken hast, so, obwohl du es nicht verdient hast. Vater, dass du einen Weg geschaffen hast. Ja, dass du da bist und dass du wirklich diese Gemeinschaft haben willst. Dass das ist, wo alles anfängt, Herr. Und führe mich tiefer in diese Gemeinschaft. Ja, ich möchte ein innigeres Gebetsleben haben. Oder besser gesagt, eine innigere Gemeinschaft mit dir, Herr. Das intensiver und voller wird. Mehr und mehr Raum einnimmt in meinem Leben. Mehr und mehr Platz in meinem Herzen. Weil ich weiß, dass da alles zu finden ist, was ich wirklich brauche. Wonach meine Seele wirklich schreit. Ja. Im Kopf kann ich es nicht erfassen. Und ja. Aber trotzdem ist es so. Bei dir ist einfach alles zu finden. Und alles in Fülle. Und ich bitte dich, dass du uns stärkst im Vertrauen zu dir immer mehr. Dass wir immer mehr bei dir Lösungen suchen. Dass wir immer mehr bei dir Ruhe finden und uns bergen. Danke dir für den Schatten deiner Hand, wo wir uns drunter legen und wo für uns alle Platz ist. Und dass du jeden Einzelnen berufst und ja, jeder Einzelne dir so kostbar ist, dass du dein ganzes Leben, die ganze Ewigkeit opferst. Ja, du hättest uns retten können und irgendwo abstellen und gut, so, dann wären wir gerecht in deiner Gerechtigkeit und die Sünde wäre nicht mehr, aber das willst du nicht. Du hast uns gerettet, um mit uns zusammen zu sein. Du hast uns dein ewiges Leben geschenkt und du hast uns, ja, willst eins sein mit uns. Ich danke dafür. Danke für diesen neuen Bund, diesen Bund der Liebe und Selbstaufopferung. Eine Gnade ist was Wunderbares, was ich immer mehr und mehr und tiefer erfahren möchte, weil da so viel Heiligkeit drin ist und so viel Ordnung und so viel, ja, so viel Gerechtigkeit. Bitte lehre uns, was Gnade ist. Und dass wir fähig sind, in dieser Gnade auch zu leben und zeige uns und lehre uns, was es heißt, in Gnade zu leben und in Gnade befunden zu sein. Dass wir heiliger werden und weniger uns gehen lassen und wir selbst sind. Ja. Deine Gnade verändert uns in dein Bild und deine Liebe ist es, die uns die Kraft dazu gibt, die uns hält. Ja, ich danke dir, dass wir vertrauen dürfen, dass wir gar nicht mehr hoffen müssen, sondern wir können wissen. Ja, weil du kannst dich lieben. Ja. Stärke jeden hier, Herr, von meinen Geschwistern und gib du einfach ein Ausrufezeichen, so, wenn die Fragen kommen. Aber auch die Stärke, so, weil du weißt, wo der Platz ist für jeden hier. Das ist was Wundervolles. Ja, und schade, dass ich nicht noch 52 machen konnte heute. Aber, ja, Amen.